Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Literaturwerkstatt Berlin. Max Czelak, 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 Czelak. Da ist er. Aufgefallen haben wir die, kann ich ein bisschen Ton haben? Aufgefallen habe, haben wir diese Veranstaltung überschrieben, weil aufgefallen ist uns Max Czelak schon länger. Er hat bei dem Vorläuferprogramm des Open Mic, also bei Open Poems, mehrere Jahre mitgearbeitet. Er hat diverse Lesungen hier schon gemacht und sein Debütband ist gerade erschienen. Druckkammern heißt er. Und auch das ist uns aufgefallen und schien auch ein besonderer Ton da drinnen enthalten zu sein, der uns vorstellenswert schien. Wenn das der Fall ist oder ob das der Fall ist, wird uns Jan Kuhlbrot mitteilen, der die Moderation übernommen hat, in den ich zum ersten Mal als Autor auch in der Literaturwerkstatt begrüße. Ich glaube, das ist so, leider, muss man sagen, oder?
Ich war schon mal zum Lyrikdebüt hier.
Stimmt.
Vor einigen Jahren.
Manchmal ist es sinnvoll, noch mal im Archiv nachzuschauen, bevor man sowas losplappert. Also, herzlich willkommen trotzdem, Jan Kuhlbrot. Er wird das Gespräch mit dem Dichter, dem Neugekürten, führen. Er hat durchaus einiges dazu zu sagen, weil er unter anderem war er jahrelang Herausgeber der Edith, also der Zeitschrift, die sich ja mit junger Literatur im Wesentlichen beschäftigt. Er war sogar Geschäftsführer, was sage ich, dieser Literaturzeitschrift. Studiert hatte er in Leipzig und in Frankfurt am Main, und zwar Philosophie, Soziologie. Sein Werk ist, denke ich mir, umfassend und hat so tolle Titel wie Lexikon der Statussymbole, Platon und die Spülmaschine, Wagners Warteschleife, Schneckenparadies, Zentralantiquariat und Vor der Schrift, das ist wohl das, jedenfalls sagt das mein Zettel, die letzte Publikation 2010. Wir wünschen uns viel Spaß heute Abend, übernehmen Jan Kuhlbrot und los geht's, ich denke mir gleich mit Lyrik.
Genau, du fängst an.
Guten Abend. Guten. Ich frage mich, ob diese Stadt so Urlaubsgefühl und Abfuck in mein Reimschema passt. Immer dabei, immer daneben. Der Frühling liegt in den Wehen. Ich brauche fast nichts zum Leben, bloß ein Teller Holz und kein Brot auf dem Tisch. Dort Zuckersand, im Bett ein paar Schuppen, die mir der Traum gewetzt. Will sagen, ich war ganz wundgerieben von Eichen. Denke in Tüchern, wenn es heiß wird, schaue ich das Meer hinab. Es gibt hier keine Möwen, die Heimweh kreischen. Das muss einmal unseren Eltern gehört haben. Jung mit Latzhose schlagerblau. Vor dem angesetzten Lauf der Allee, flüchtiger Strahler im Kastaniendraht gestellt. Als wir die ersten Abzüge an den Kühlschrank heften, sieht das aus wie zugenäht. Den Anker einer Stimme in das Zugabteil gestellt. Zwei Finger hoch der Wald, da passt ein Becher drauf. Die Oberleitung klatscht eine Wellenperspektive. In gekalktem Licht wird Gegend angeschwemmt. hast dir den Schädel gespalten, eine Palme hineingepflanzt, schwenkst jedes Neujahr die paarhufige Hoffnung, mit Gänsehaut bespannt, besessen von Duschköpfen, geht ein Jahrhundert durch die fünf Säulen deiner Hand. Stehst dort, Koffer, Arm unter, Stift in der offenen anderen.
Die Sachlichkeit dieser Verse ist jedoch nur notwendige Oberfläche. Die meisten von Scholleks Texten haben nämlich einen doppelten Boden, eine Zwischenetage, die es zu entdecken gilt. Diese offenbart sich nicht selten durch leicht melancholische Töne, die von geschickt gestreuten Wortspielen angestimmt werden. Das ist ein Auszug aus der ersten Rezension zu Max' Gedichtband, der ganz frisch ist, wie auch eben jene Rezension. Und das hat mich ziemlich gefreut, die vorgestern auf Fix Poetry gefunden zu haben. Also wir werden jetzt die nächsten 7-8 Stunden mit Max' Texten verbringen. Zwischendrin auch mal ein bisschen reden. Die Veranstaltung heißt Aufgefallen. Aufgefallen ist Max meiner Frau. Und zwar legte sie mir ein paar Texte von ihm auf den Tisch, die ihr sehr gefallen haben, und hat gesagt, Mensch, da müssen wir mal was beobachten, und das haben wir dann auch gemacht. Meine Frau ist Martina Hefter, ist auch Lyrikerin aus Leipzig, und ich bin in verschiedenen Zeitschriftenprojekten beschäftigt, und da ist es immer wichtig auch, dass man mal was findet. Max ist 1987 geboren. Das war für mich auch so eine Art Wiedergeburt. Ich bin nämlich da gerade von der NVA entlassen worden, ins Leben hinein. Und das zeigt, dass wir im Grunde im selben Moment angefangen haben zu schreien. Der eine schrieb, der andere schrie. Aufgewachsen ist er in Berlin, also ein Stück in Ost-Berlin, aber nur ganz kurz. Dann war Ost-Berlin weg und hat dann in den 90er Jahren bis 2006 die jüdische Schule und das jüdische Gymnasium besucht und hat sich da schon früh organisiert in einer Gruppe, die sich die Stullen nannte. Und wohl auch sowas wie eine frühe Gruppe war, die das Leben ausprobiert hat, so wie das Max erzählt hat. Es hatte also nichts unbedingt mit Schreiben zu tun. Aber es ging dann wohl relativ schnell weiter und Literatur hat eine ziemlich wichtige Rolle für ihn gespielt. Zunächst wohl mit einigen Liebesgedichten und der Auseinandersetzung mit dem Werk seines Vaters. Aber seit 2 Jahren, glaube ich, in der G13-Vereinigung, wo ich mit einem gewissen Neid drauf blicke, weil in den 90er Jahren waren wir alle so ziemlich Individualisten. Und wenn jemand gesagt hat, lasst uns doch eine Gruppe gründen, dann sagten die anderen, ach nö, lass mal, ich mache das schon allein. Und insofern hat er wirklich wahnsinnig Glück gehabt, dass sowas jetzt wieder aufs Tapet kommt und dass man sich wieder organisiert und gemeinsam an Texten arbeitet, sich gegenseitig die Texte vorstellt und eben nicht nur im Seminar, sondern auch in einem Kreis von Gleichgesinnten. Ja, habe ich das so richtig zunächst zum Ausdruck gebracht? Wie kam das dazu, dass du Lyrik für dich entdeckt hast?
Ja, die Frage war abgesprochen.
Wie übrigens alles hier ein abgekartetes Spiel sind.
Genau, wir haben das auswendig gelernt. Also einerseits, wie du ja schon gesagt hast, sozusagen war es angelegt in meine Erziehung, weil mein Vater sehr viel geschrieben hat und Musik gemacht. Und dementsprechend mir dann, er ist sehr früh gestorben und hat mir einen Korpus von 1000 Gedichten hinterlassen, die ich viel gelesen habe in der Zeit und mich daran abgearbeitet habe. Und dann war nur naheliegend, auch Gedichte zu schreiben. Allerdings waren die Gedichte in Liedform, viele Liebesgedichte zumindest, haben die mich am meisten interessiert, auch viele politische Texte, die ich natürlich weniger den Zugang hatte vielleicht, oder zumindest so nicht geschrieben habe. Sprich, ich habe so geschrieben, wie alle schreiben am Anfang oder viele, nämlich Liebesgedichte. Und habe eigentlich erst mit, kurz bevor die G13 entstanden ist, angefangen, sehr systematisch viel zu schreiben. Davor über Björn einen Zugang gehabt, Björn Kulig, der Open Poems geleitet hat, einen Zugang gehabt zu dem, was moderne Lyrik sein könnte, und mich dann stärker damit befasst. Und irgendwann das als mein Ausdruck vielleicht auch angenommen.
Kann man also sagen, das mit den Liebesgedichten hat nicht geklappt? Und weil ich glaube, die Erfahrung haben viele von uns gemacht, die angefangen haben zu schreiben mit Liebesgedichten, dass die eigentlich nicht zu dem geführt haben, was man sich da vorgestellt hat. G13, wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist es dazu gekommen?
Ah ja, das kann ich erzählen. Da haben wir uns vor 2,5 Jahren getroffen in Südtirol bei einem Workshop zu moderner Lyrik, Werkstatt Lyrik der Gegenwart mit Uwe Kolbe, einem alten Ostberliner Lyriker. Und da... oh, das sagt er selbst. Genau, da haben wir uns zusammengetroffen, da waren die ersten 5 Leute dann da, da haben wir uns abends immer getroffen und unsere Texte besprochen und es danach einfach weitergemacht und gemeinsam Lesungen veranstaltet und so. Und dann kamen immer mehr Leute dazu, manche von Open Poems, andere von Freunden von Freunden von Freunden, und dann sind wir angewachsen und mittlerweile haben wir irgendwie flüssige Ränder und wissen nicht so genau, wie viele wir sind. Ich glaube, es gibt 25 in der E-Mail-Liste, das stimmt aber nicht, weil 25 tauchen nie auf. Das würde auch unseren Treffpunkt sprengen. Aber jetzt waren wir gerade auf Tour zu 11. Also könnte man sagen, 11 sind gerade aktiv dabei. Einer ist in Australien, einer ist in Bologna. So, also es wabert.
Also ihr stellt euch da Texte vor. Also es gibt genau, so ein Arbeitstreffen sozusagen.
Ja. Also es hat angefangen damit, dass wir einfach Texte diskutieren. Wir haben keine einheitliche Poetik oder so, sondern einfach nur das Interesse daran, gemeinsam zu schreiben. Nach 1,5 Jahren... ist die Szene oder so aufmerksam geworden, sprich plötzlich waren wir mit Problemen konfrontiert, die hatten wir davor nicht. Also die Frage, wie machen wir das jetzt zum Beispiel mit Veröffentlichungen, wir werden eine Anthologie veröffentlichen, und wie macht man das mit der Tour und so weiter. Also es gab sozusagen immer wieder Ideen und Dinge, die an uns herangetragen wurden, und die hat dann dazu geführt, dass sich G13 irgendwie mit Fragen beschäftigen musste, die dann G13 verändert haben.
Na, über die erste Veröffentlichung gab es ja schon, ne? In dieser, genau. Bei Belletristik.
Richtig, die erste Veröffentlichung war vom Johannes Frank Verlag eine Sonderausgabe der Belletristik, die 11, und da ist die 11 durchgestrichen und steht drüber G13. Dank Dotzi, der hier sitzt.
Und hat so, das Schreiben, läuft das nebenher bei dir? Oder, also du hast ja auch gerade dein Studium abgeschlossen, also zumindest einen ersten Teil davon. Läuft das so nebenher bei dir oder ist das was sich verzahnt?
Doch, das verzahnt sich sehr. Ich habe früher meine Seminararbeiten immer zu blumig geschrieben und dann habe ich das Feedback gekriegt, die sind eigentlich keine wissenschaftlichen Seminararbeiten. Und dann habe ich angefangen, immer wenn ich was Blumiges schreiben wollte oder immer wenn ich was Kreatives vielleicht schreiben wollte, ein Gedicht zu schreiben. Dementsprechend ist die Struktur wissenschaftliche Arbeit schreiben, Gedicht schreiben miteinander verzahnt, durchaus. Und so ein Umbruchpunkt, wo ich im Prinzip erst angefangen habe, mich sozusagen mit Lyrik, die nicht Liebeslyrik ist, zu befassen und nicht Befindlichkeitslyrik, war, als ich eine Seminararbeit geschrieben habe, wo die Hälfte Gedichtband und die andere Hälfte wissenschaftliche Arbeit war. Und seitdem ist es wirklich, also ist es so, dass ich es auf die Reihe kriege, wissenschaftlich, analytisch relativ trocken zu schreiben und gleichzeitig das Bedürfnis danach, kreativ zu schreiben, dann auslebe, dass ich Gedichte schreibe. Und habe einfach aufgehört, Tagebuch zu schreiben. Und dann, immer wenn ich Tagebuch schreibe, schreibe ich ein Gedicht. Und dann entstehen sozusagen Texte einfach oder Material.
Und hast du den Gedichtteil mit abgegeben bei dieser Arbeit?
Oh ja, den habe ich mit abgegeben, ja.
Und ist auch honoriert worden? Oder? Also mich interessiert, ich habe ein eher gespaltenes Verhältnis zur akademischen...
Ja. Ja, die Arbeit war ja auch gespalten ins eine, ins andere. Nee, es war sehr erfolgreich, aber man muss sich sicher die richtigen Dozentinnen aussuchen, die sowas mitmachen.
Ja. Ja. Also in dem Fall hat es geklappt. Ich habe in Frankfurt Philosophie studiert und ich glaube, wenn mir da Gedichte abgegeben wäre, man wahrscheinlich nicht mit dem Schein nach Hause gekommen, sondern also zumindest nicht mit dem Seminarschein. Also. Ja, sollen wir den ersten Block beginnen? So,
können wir den ersten Block beginnen, genau.
Wir haben uns das so vorgestellt, dass Max jetzt nochmal einen Block liest, dann reden wir wieder, dann wird es dann noch einen Lektüre-Block geben.
Die Diskussion habe ich auch mit Lea aus G13. Ich finde es ja total angemessen, wenn so ein Band nicht ordentlich aufgeht, ihn so aufzudrücken. Unten im Hof versammeln sich Nachrichtensprecher, tippen mit den Fingern einer streunenden Katze viertelstündig den Takt. Hinter Gardinen stöhnen Körper im Zitat. Nirgendwo Piratenkanal, bloß Plastikgabeln für Omas Beutel, Sahne auf Segeltüchern. Wir hängen unsere Flagge in den kursiven Moment, der verschwendet ist für eine spätere Verwendung als Kaffee oder Hustensaft. Ein Hund schlägt seine Zähne in einen Kaugummiautomaten. Auf Gartenflächen kauern Denker mit Mutterbrustkomplex. Im Zwischenraum Mülltonnen, connect the dots, stehen wir nach Zahlen gereihte Körper im Kegellicht. Häuser zirkelgerade auf dem Papier, knirschen Schritte im Surround der Schatten, Abrieb von Substanz. An der Ecke kreischt eine mit schwachem Prozessor dieser halbvollen Flasche Sekt, zerhackt ein altes Lexikon mit Handkantenschlag. Du kennst das aus Kung-Fu, Kumpel. Da wolltest immer Bauchmuskeln anspannen, zum Splittern der Knochen, den Orgasmus als Happy End. Im Nachtbus waren wir Nautilusse. Einem matschigen Monat in den Wegkanal gestreute, der sich mit dem Messer eine Gletscherrinne schnitt. Ich band mir die Gummistiefel, während du mit geschnürten Boots das Streusalz auf dem Boden sortiertest. Im Nachtbus waren wir Perlboote, eingekapselt in den Kammern der Allee der Kosmonauten, zwei verhärtete Fossilien vor ausgestelltem Meer. Fanden wir den Auftrieb unserer Selbstumrundung unter Quadraten des Realbaus, im Nachtbus waren wir Kreidetiere, am Ende einer Linie Sterbetage zu einem Pokal verwandt und waren die Letzten für den goldenen Schnitt des Abends. am Fenster trägst Mangos vorbei. Gilt deine Losung, die Sonne scheint. Wo eine das Gut der Nacht sortiert, die Spuckreste zusammengießt. Nachher, wenn die Alte schreit, fallen dir wieder bloß Zeilen ein, du I-Kind. Friedhof Weißensee. In allen Wipfeln der Störton der Vögel. Es ist so schön hier, sagt ein kleines Kind, ein echter Dinosaurierwald. Der Gärtner lädt seine Plastikkanne nach, geht Steine gießen, wenn der die zum Blühen bringt. Dahinter liegt eine im Leinen, hat sich das Aleph von der Stirn gewischt, wird mittags begraben. Der Wind stellt sich auf, schwenkt den Farn, sagt Kaddisch über den Knochen, wuchert fremde höher. Für Majakowski. Schwindelhöhe von deinen Wangenknochen, Sprung mit Raketenrucksack, Schwaden im Stift, spielst die Internationale auf einem Stahltau der Golden Gate Bridge. So sieht Zukunft aus. Und dann du, lakonische Baskenmütze, jagst dir Karabiner in das Herz, bis es ganz blutig an der Wand. Aufgeblättertes Buch, fanden wir dich. Über dem Schreibtisch agitierte Lenin und war Teil deiner roten Collage. Für Thomas Brasch. Sie haben dich weggebracht. Ein anderes Level, was wurde aus den Ringen auf deinem Buchrücken? Das Feuer im Glas, ein ausgestrecktes Cembalo. Warst schon über alle Checkpoints, grubst dir einen Weg aus dem verspielten Muskel, liefst großgelb die Wände der Theatertoiletten hinab. Man erzählt Geschichten über die Konstellation deiner offenen Senkel, dass du dir damit den Arm abbindest an schlimmen Tagen. Wenn jemand dich bittet, Körper zu identifizieren, die du mal geliebt hast, rennst über eine Klippe und fällst immer erst, wenn du den Fehler bemerkst. Einer das Gesicht, gelochtes Papier, ruft, was wollen wir in die Unterführung? Wo der Sommer streikt, jeden Mittag Mehrweg im Mund vorbeitapert. Wer verreisen will, kaut Zitrusfrüchte, malt sich eine Karte zur Videothek und zurück. Sozusagen der Auftakt für die Reise. Ich lese, das war jetzt größtenteils aus dem ersten Teil des Buches, der sich von dem Setting stärker, naja, an einem Ort aufhält. Von Stoppeln den Fuß halb abgefressen, steht eine 6 Jahrzehnte blau in der Nachkriegslandschaft. drahtüber gefiederter Kosakenchoral in Morseformation, kurz, lang, kurz, dem Gesicht was aufgefädelt, türmen Wolkengeschwader im Haar, die Distel auf dem Hemd, die nicht explodiert. Etwas war über den Himmel gefahren. 8.30 Uhr, klassischer Tango. Im Orange einer griechischen Wirtschaft saßen Paare, hielten sich Ohrläppchen. Eine Camera Obscura spielte Filme im Original. Man wurde atemlos, machte das Bild. Tiananmen. Luft wirft Wassermelonen, dreht die Vollautomatik in lotrechte Position. Jemand schwenkt seine Fahne, kotzt gekürzte Signale, verweigert die Aussage. Der Körper Kreidezeichnung, im Kreuzverhör der Tropfen, die Jacke hält dicht. Fettes Licht. Die gebrauchte Gegend trägt Kurzhaarschnitt mit Maschine. Aus den Schornsteinen rauchen Häuser Kette, darunter gibt es Fenchelsalat. In den Maststationen knistern die Pulsmesser. Wieder den ganzen Tag den Finger von der Landkarte aufs Herz gelegt. Schrittmacher durch Alleen entkleideter Baumlungen, Kapillaren im Spalier. Draußen tun alle so, als wären sie nicht in dich verliebt. Du weißt es besser. Fährst auf den Kufen einer Wehmut die solidarische Grammatik der Blätter hinab.
Auffällig ist an den Texten von Max Czollek, dass sie einerseits sehr lektüresatt sind, das heißt, es kommt fast kein Text drin vor, der nicht in irgendeiner Form ein Zitat zumindest anklingen lässt von anderen Gedichten. Und auf der anderen Seite ist auch sowas wie eine permanente Begegnung mit Geschichte oder Realgeschichte, wie man das auch nennen will, also mit dem, was so als Sediment von Geschichte uns umgibt. Also nicht, dass Max sich irgendwie in eine Vergangenheit begibt, sondern er beobachtet ziemlich genau, was um ihn herum geschieht und kann dort so Momente von Geschichte festmachen oder sie begegnen ihm. Und ein drittes Moment, denke ich, ist auch eins, was eine konkrete Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte in Deutschland ist. Und ja, meine Frage wäre, wie kommst du zu deinen Themen oder wie kommen die Themen zu dir? Wie findest du dich? Was ist das für eine Qualität, die etwas hat, um für dich Text zu werden?
Also ich glaube, es gibt vermutlich zwei Quellen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, die ich identifizieren würde, woraus Texte entstehen. Das eine ist sicher aus einer Lektüre von anderen Texten. Also ich lese Lyrik, habe irgendwann eine Idee. Häufig kommt die auch aus so Verlesern. Also ich lese was falsch und dann steht es ganz anders da und dann nehme ich das, was ich falsch gelesen habe, weil ich es toll fand und sozusagen verarbeite das dann. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich auch in dem Band sich das viel wiederfindet, dass ich viel gereist bin in den letzten Jahren und auf den Reisen einem einfach automatisch die ganze Zeit Bilder begegnen, auch ungewohnte Bilder und Verknüpfungen, die dadurch stattfinden, dass man sich selbst in einen anderen Kontext setzt und mit den Augen, die eigentlich gewöhnt sind an eine andere Anordnung der Dinge, in so eine Art Widerspruch gerät zu den Bildern, die einem begegnen. Und genau dieser Widerspruch ist was sich sehr gut fruchtbar machen lässt, wenn man Texte schreibt. So, das ist aber, glaube ich, nur der erste Schritt der Materialsammlung. Und der zweite Schritt, die der Bearbeitung, hat ganz viel mit so einer Art Sampling zu tun. Also dann habe ich einen Haufen gesammelter Ideen und dann fange ich an, die zusammenzustellen. Und dann hat es ganz viel mit so einem Gefühl für Ausgewogenheit und so zu tun. Also dann dauert es ein paar Stunden, wo die Texte sind ja nicht besonders lang, die andauernd neu angeordnet und wieder aufgereiht und wieder anders angeordnet, dann kommt noch eine neue Idee rein und so. Und häufig kristallisiert sich dann erst in dieser Arbeit heraus, worum es in dem Text geht oder wie der Text konstruiert sein soll, damit er die verschiedenen Aspekte, die mir wichtig sind, dabei herauskehrt.
Ja, scheinbar ist ja eben das Reisen ja auch so eine Bewegung, immer wieder zurückzufinden, hatte ich das Gefühl. Also das ist eigentlich die Selbstbegegnung in der Fremde, die einen Text generiert bei dir.
Ja, man ist halt häufig gar nicht so weit weg, wie man denkt. Also ich habe das Gefühl, ich reise zwar in die Fremde, aber was einem vor Augen tritt, sind eigentlich so Fragmente dessen, was man kennt. Und dadurch, dass es nur fragmentiert ist, erkennt man die Dinge viel klarer. Also wenn ich in eine Stadt fahre, die nur zu 20% wie Berlin ist, dann fallen mir diese 20% viel klarer auf, als wenn ich mich in Berlin bewege, was ja dann doch eher zu 100%
Berlin ist. Berlin. Das heißt aber auch, dass du, wenn du wegfährst, immer wieder auf Berlin triffst.
Hm. Ich treffe auf jeden Fall immer wieder auf Berlin, überall.
Ist das Liebe?
So eine bestimmte Form davon, ja. Das ist auch eine Art Wahnvorstellung, ich weiß nicht.
Also du zitierst Theodor Cramer in einem Gedicht, wo es ja genau um dieses Verhältnis geht, dieses eigentlich nicht weg wollen, aber weg müssen. Dieses andere, die das Land so sehr nicht liebten.
Ich glaube, das ist ja nochmal, der Kontext ist ja fast noch größer als Berlin. Also dieses, mein Vater hat irgendwann mal geschrieben, in einem sehr schönen Text. Ich kann dieser Sprache nicht entrinnen, zerschnitten fasst es mein Gehirn. Also die Tatsache, dass man möglicherweise auch manchmal sehr gerne weg möchte. Und wenn man weg ist, merkt, dass man gar nicht wegkommt, sondern auf dem Weg viel stärker eigentlich zurückgeworfen ist auf den Ort, von dem man herkommt, als wenn man sich an dem Ort befindet und davon träumt, wegzugehen.
Stellst du ein Problem für dich da? Also, ja, manchmal ist das ja auch eine Schwierigkeit, wegzukommen, und man leidet massiv, dass man es nicht schafft. So. Also für uns war es seinerzeit, als du geboren wurdest, ein ganz anderes Problem. Wir kamen einfach nicht weg und litten darunter, auch massiv. Und jetzt scheint es aber so zu sein, dass alle Wege offen sind. Ja. Aber man kommt trotzdem nicht weg.
Ja, sicher auf einer ganz anderen Ebene. ich würde nicht sagen, dass mich das traurig macht aber ich würde nicht sagen, dass mich diese Traurigkeit mir als ein Problem erscheint. Sondern es sind einfach Dinge, die mir auffallen und die ich auch in meinen Texten wiederfinden möchte, vielleicht. Diese Art von, diese Problematik. Einerseits eine Sprache zu sprechen und in einem Land zu leben, was möglicherweise mich traurig macht oder eine eine bestimmte Erinnerung beinhaltet und andererseits aber beim Wegfahren immer wieder zu merken, dass man ja auch eigentlich gar nicht anders kann, als immer wieder zurückzukommen. So.
Das ist im Grunde ein ziemlich romantischer Topos. Ne?
Das ist sozusagen die Verschiebung der Romantik, die da stattfindet. Ja.
Also eine Transplantation sozusagen des romantischen Gefühls in die Gegenwart.
Durch die ganze Geschichte hindurch, ja. Aha.
Also, naja gut, und das ist eine ziemlich ambivalente Geschichte. Ja.
Ganz genau.
Ist, und ist das eine Sache, aus der sich dein Denken, deine Lyrik auch speist, ja, aus dieser eben Ambivalenz?
Ich würde sagen, gewisse Texte. Also, ich habe den Band so ein bisschen darauf zulaufen lassen, dass es um die Bearbeitung dieser Frage geht. Mhm. Aber ich hätte die Texte auch ganz anders anordnen können. Und ich glaube, also es gibt auch Wege, wenn ich den Band vorlese, Wege durch den Band, die ganz andere Dinge hervorkehren können, als das, worauf der Band, wenn man ihn chronologisch liest, zuläuft, nämlich die Bearbeitung der Frage von Vertrautsein, Fremdsein, in Dialog treten mit einer Tradition, die es nicht mehr gibt oder die nicht mehr vorhanden ist im Bewusstsein und so weiter. Das sind Sachen, die ich für wichtig fand, wenn ich ein Buch mache, aber die nur einen Teil von dem darstellen, womit ich mich befasse.
Also ist das Buch quasi so eine Auskopplung aus dem Jolection-Kosmos, kann man sagen.
Ist eine Anordnung des Kosmos, ja.
Und du meinst, wenn man die Gedichte, die im Buch sind, anders anordnet, dass dann eben entsprechend andere Phänomene zutage treten?
Ja, durchaus. Also doch, ich kann den Band auch lesen als so ein, ich habe den schon als Slam oder als so ein eher gefälliges Ding runtergelesen. Das geht auch, aber es gibt auch Texte, die sind alles andere als gefällig und dann sozusagen kann man die hervorheben.
Und würdest du dich als Heimatdichter bezeichnen dann? Nein, die Frage zieht eine gewisse Richtung. Also da haben wir vor uns auch drüber gesprochen, weil ich finde es schon interessant, dass wir uns natürlich in einem deutschen Sprachraum bewegen, wo jedes Wort eine gewisse Konnotation hat. Und zwar eben eine historische Konnotation, eine popgesellschaftliche Konnotation und so weiter. Und im Grunde sehe ich bei Max auch, dass er um die Worte kämpft. Also um eine gewisse Rückholung auch von bestimmten Worten in einen so mal entideologisierten Gebrauch vielleicht oder so.
Das Problem ist, dass man das Wort Heimat nicht entideologisieren kann. Deswegen ist es schwierig, so zu sprechen. Aber ich glaube, worum es mir geht in dem Band, ist genau diese, oder ja, ist die Ambivalenz des Hierseins und des sich auf den Weg machens herauszukehren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man dann noch von, also ob der Begriff Heimat ist vermutlich wirklich nicht angemessen dafür, die Frage von Hiersein und eigentlich nicht Hiersein, weil so viel fehlt einfach und auf den Weg gehen und eigentlich nicht auf dem Weg sein, weil einen so viel festhält, zu fassen.
So. Meinst du, es gäbe ein anderes Wort?
Was? Muss ich drüber nachdenken.
Ich meine, klar, wir sind permanent mit verbrannten Worten in einer gewissen Weise in der Auseinandersetzung aufgrund der Geschichte, die wir haben. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachräumen ist, aber in Deutsch ist es ja doch sehr, also es ist einfach auch ein permanenter Kampf um bestimmte Ausdrücke, um bestimmte Worte. Und
aber ich würde sagen, was Heimat probiert, der Begriff ist die Stabilisierung eines positiv konnotierten Begriffs von dem, was man zu Hause nennt. Und ich glaube, genau das interessiert mich in dem Band nicht, sondern eher die Doppelbödigkeit dessen, was da als Schönes herausgestellt wird, immer wieder hervorzukehren und zu sagen, dahinter lauert das Verdrängte oder das, was wir eigentlich nicht so richtig denken wollen. Und dass die Sprache, die wir sprechen, eben nicht nur eine ist, die wir benutzen, um sie, weiß ich, wie ein Werkzeug einzusetzen oder uns darüber auszutauschen, wie schön etwas ist, sondern dass allein schon das Gespräch über Schönheit, was sozusagen das ästhetische Gespräch, die eigentliche Problematik schon in sich trägt und man nur so tun kann, als würde man dieses Gespräch ungebrochen führen können, wenn man ein gewisses Maß an Geschichte verdrängt dafür. Und dementsprechend geht es mir hier schon darum, den doppelten Boden oder die Fallhöhe zu bestimmen, auf der sich das bewegt.
Aber trotzdem kämpfst du dann um die Schönheit letztlich. Oder um die Auseinandersetzung wenigstens damit.
Ja, ich würde sagen, eine Frage, die der Band stellt, wäre auf jeden Fall, was heißt denn eigentlich ein ästhetisches Gedicht schreiben? Oder was heißt es eigentlich, ein Gedicht in der Tradition der Romantik zu schreiben? Und da würde ich sagen, das geht heute eigentlich gar nicht mehr, sondern man schreibt ein Gedicht eben doch vor dem Hintergrund dieser Geschichte. Und worum es mir ging, war nicht das auszublenden oder irgendwie so zu tun, als gäbe es diese Geschichte nicht, sondern das immer wieder auch bewusst zu halten, aber eben nicht bewusst zu halten als, guck mal hier, was gerade passiert, das ist alles total krass, sondern eher mit so einer, manchmal auch mit einer relativ harmlosen Oberfläche heranzugehen, um dann aber auf einen zweiten Blick so Störtöne einzuziehen, die verstörend vielleicht dann auch wirken können.
Ja, und gibt's Autoren, auf die du dich vor allen Dingen beziehst, oder ist es eine ziemlich breite Lektüre, die immer wieder quasi wie beim Archäologen, der immer auf was Neues trifft? Also
ich meine, allein durch die G13 kommen ja andere neue Einflüsse, neue Ideen und so rein, und das schärft ja auch, wenn man quasi sich die ganze Zeit austauscht. Aber es gibt schon ein paar Leute, die einfach jetzt über lange Jahre immer wichtig waren oder die ich gern gelesen habe, Brecht und Tucholsky und jetzt in letzter Zeit amerikanische Lyrik, die ich gern gelesen habe. Cohen fand ich ganz cool. Der hat ein Gedichtband geschrieben, der hieß Flowers for Hitler. Der ist sehr empfehlenswert. Und von den Gegenwartslyrikern schon Björn.
Also holst du nicht nur aus einer Ferne deine Inspiration, sondern durchaus auch dem Diskurs, der gerade eben stattfindet.
Ja, also beides. Und gleichzeitig probiere ich Diskurse anzuzapfen, die ich kenne, weil ich, weiß nicht, auf der Schule war oder weil mein Vater mir die nahegebracht hat, Lieder, die kennt kaum jemand. Ich war froh, dass du dieses Kramer-Lied kanntest, weil eigentlich weiß gar keiner, worauf das anspielt. Und das sind einfach fast vergessene Geschichten. Oder ich habe was drin über jiddische Lyrik. Das ist einfach nicht bewusst oder bekannt oder so. Mhm. Und dass es nicht bewusst und bekannt ist, ist wiederum, sagt ja was oder ist Ausdruck für eine bestimmte Struktur oder eine bestimmte Situation, in der wir uns bewegen. Und dementsprechend ist, an was man anzapft, immer auch schon eine Aussage darüber, was man, oder ist schon eine Aussage. So, ich denke, das reicht.
Ja, ich fand es faszinierend, du bist einer eigentlich der Einzige, der mit den letzten Jahren begegnet ist, der sich in irgendeiner Form auf Tucholsky bezieht. Also das ist eine Geschichte, die eigentlich einem nicht mehr begegnet. Mit Brecht haben alle so ihre Probleme oder nicht, aber Tucholsky ist eigentlich außen vor. Da gibt es kaum noch, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal aus dem Mund eines jüngeren Menschen diesen Namen gehört habe. Und das war schon faszinierend. Aber das ist dann auch eine Auseinandersetzung quasi mit der eigenen Geschichte, so mit dem.
Genau, also wenn man den Autor als Variable einführen will, könnte ich sagen, es hat mit meiner Familiengeschichte zu tun. Ich kann auch sagen, Tucholsky ist ein jüdischer Dichter und Schriftsteller aus den 20er Jahren, und ich finde es wichtig, an diese Tradition anzuschließen und in einen Dialog zu treten mit dieser Sache. Und er hat, also und die Gedichte wiederum, auf die ich mich beziehe, zum Beispiel Rosen auf den Weg gestreut, sind einfach Texte, die, wenn man sie sich als Referenztexte für den Text anguckt, wiederum eine bestimmte Sache aufmachen. Also es gibt immer mehrere, oder ich probiere zumindest, dass die Sache, an die ich da anzapfe, mehrere Ebenen hat, auf denen sie ihre Anzapfung vollziehen.
Ja, Eisler ist das übrigens, der diese Melodie geschrieben hat, nicht Weil. Also bei Rosen auf dem Weg gestreut von Kurt Tucholsky. Und da gibt es eben dieses Lied, das ziemlich schön ist, aber eben wirklich vergessen. Also es ist so eine Sache, die aufgrund einer, ich denke auch, man mag sich diesen Part der Geschichte einfach auch nicht stellen. Im Augenblick. Also das wird auch massiv verdrängt. Und das finde ich halt, das fand ich sehr faszinierend, dass das in deinen Texten eben doch noch eine Rolle spielt. Oder wieder eine Rolle spielt. Noch ist Quatsch zu sagen, zu jemandem, der 24 Jahre alt ist. Also, ja, willst du noch ein Stück lesen? Ich kann noch ein Stück nehmen.
Genau, mit dem nächsten Teil. Der nächste Teil setzt nochmal ganz woanders an, nämlich im zweiten und dritten Drittel des Buches vor allem. Das werdet ihr schon merken. Auf einer Fahrt ist es Herbst geworden in Visegrad. Die Häuser tragen Einschüsse wie Sommersprossen, Felder reifer Kreuze am Straßenrand. Hol die Saat ein. Wer jetzt allein ist, weckt Erinnerungen in Gläser ein, dreht Wachs um Isolationsdrähte, an den Bäumen die Granatäpfel, leuchtende Kinderfäuste. Planst deine Flucht mit offenem Verdeck in eine Richtung, die du zu Hause nennst. Hast kornweise Küste in der Augenfalte, Beutelüberschwang im Palmenhaar. Gepackte Koffer in der Zimmerecke als potenzielle Energie, Ausrede zu bleiben. Na also, 200 km/h auf der Trasse und ist das nichts? Mit Schildern, Schlieren zwischen Nadelholz, laufen die 90er aus dem Rahmen, wo du sitzt und eine Mad World in die schmierige Tapete denkst. Vielleicht ist das Deutschland da hinten, geduscht und kahl rasiert, Dämmerung am Oberarm. Kommen Kennzeichen nah genug für deine Augen, darin fährt Landschaft ab und dann und wann ein Kreuz im Vierviertel. Das ist, der nächste Text ist der besagte Kramer-Text auf ein Lied, Gedicht von Theodor Kramer, das heißt Andere, die das Land so sehr nicht liebten. Andere, die das Land so sehr, ich kann nicht mehr weiter lächeln als bis zur nächsten Gartenfläche. Ich war von Anfang an gewillt, das mit dem Aufenthalt nochmal zu überdenken und blieb dann unter Bäumen stecken. Ich schlief mir ohne Unterlass die Angst aus meinen Träumen, fühlte, da verblutete jemand, streckte mich immer tiefer nach Wasser. In alten Tagen, einer vertrauten Stimme, einem anderen Land, zog an meiner Zunge und fand sie im Boden verwachsen. Das Gedicht, dieser deutsche Wald, in allen Wipfeln der Störton der Vögel. Vom Wiesengrund steigt die Ästhetik. Wird Tradition durch Druckkammern getrieben? Lyrik ist eine Spalte im Schädel, die Distel auf dem Hemd, die nicht explodiert. Geht auf Reisen, begegnet überall sich selbst. In so einem fetten Licht hast du Viehwaggons noch nie gesehen. Alles liegt auf der Hand. Alles war schon immer da. Als ich nicht wusste, was ich noch herausdenken sollte. In das Gesicht gegenüber das Offensichtliche auch noch zu sagen, kommt vor am Tag 2-3 Mal und nachher bloß Geschmack. Wenn mir Gedanken nicht in den Schlaf folgen wollen, immer als Letztes, wie späte Gäste, die nicht gehen, bis auch die letzten Reste zusammengekehrt in einer Ecke flusen. Der Dreck in meinem Kopf. Verpasstes Schiffchen aus der Enge und wieder eine Chance nicht genutzt. Da ist alles so voll von für jeden. Und fern brandet was an den Küstenstreifen, trägt Land ab. Der ist auf einem guten Weg. Mein Vater nahm das nächste Schiff nach Buffalo, der alte Captain, und hielt's, und ich stell mir vor, die Barke ist leer gewesen die ganze Zeit. Was weiß ich denn schon, wofür die ganze Tätigkeit? Der Schrott in den Zimmern, die Spuren meiner Zähne am Stift, ich weiß nicht, wo zu Hause fühlen. Die Nacht wird ungeduldig, unter den Schiffen, die gelöscht von mir ziehen. Jedem ein Steuermann, nur ich steh noch an Land und winke, winke. Die Spuren von Passanten auf meinem Körper. Blonde Engel, die mir den Kopf rasieren. Augen zugedrückt vom Tageslicht, in Waldbeständen frisch gewaschene Luft vor dem Fenster. Ich habe meine Haut aufgespannt für die Vernunft. Nun komm unter den Lampenschirm. Nachdenken über Schultheiß. Auf den Schildern Männer, die halten ihre Krüge in der Faust. Dein Sohn in der Kneipe trinkt ihnen zu. Die Eingangstür eine nadelgrüne Wand, die Grenze zur Schonung. Draußen wachsen hörbar Bäume. Der Sohn sitzt hinter dem Tresen und ist allein mit den Männern, ruft zur Runde vor der nächsten. Gib ihm einen Namen, nenn ihn Ruben oder Maximilian. Die Tür eine senkrechte Grasnarbe, du willst das Kind zerteilen, auf wen geht die nächste? Dein Sohn trägt ein Geweih hinter dem Kopf, redet von Grenzen, für die du keinen Namen hast. Es liegen Nadeln in der Luft. Und vielleicht ist es woanders gut. Oder hier? Denkst, es müsste abfallen, trätest du aus dem Wald heraus. Der letzte Teil, den ich jetzt vorlese, ist ein Zyklus, der heißt Fundere Marmeläuschen und es ist Jiddisch für Jiddisch. Also die Leuschen Keudisch ist die heilige Zunge und die Marmeläuschen ist die Mutterzunge und die heilige Zunge spricht man beim Studium der, oder hat gesprochen beim Studium der Bibeltexte und die Marmeläuschen waren das Jiddische. Dem ist ein Zitat vorangestellt von Somewhere Over the Rainbow. Where trouble melts like lemon drops, high above the chimney tops, that's where you'll find me. Und es ist so strukturiert, dass jede Überschrift der Name des jiddischen Dichters ist, mit dem ein Dialog geführt wird im Prinzip. Prolog. Steigen Namen Rippenleitern auf zum Mund, bevölkern die Außenwände meiner Wange, beißende Ironie der Häftlinge hinter Zähnen. Mit dem Bart wächst das meiste in die Blätter. Halpern. Das ist Moishe Leib, in die Städte gekommen, als Fremder sich Auftrieb zu suchen, das eigene Gewicht zu spülen gegen Ostwinde, sitzt er zwischen Kamin, betrachtet Schornsteinfeger grün und glücklos durch den Boden einer Flasche. Das ist Moishe Leib, den Rauschen macht die Angst im Glas. Sutzkewa. Oder Chagall hat davon gewusst, als er blaue Kühe fliegen ließ, mit der übrigen Farbe das Publikum malte, ein zerfiedeltes Negativ. So einer wie dieser besingt noch Welt im offenen Sarg, die Feder verhakt mit der letzten Fuge. Glattstein. Hast dich losgemacht, zurück in das Ghetto. Aufgänge gesucht, deine frühen Gesichter. Freunde, Bergen-Belsen, Grubenheber, Schmuggler, macht euch aus der Luft. Glattstein grüßt aus den Träumen einer geendigten Sprache. Der letzte Abschnitt bezieht sich auf Brecht, keinen jiddischen Dichter, aber wichtig. An einen Vorgeborenen. In die Städte kam ich zur Stunde der Hochzeiten, als da Freude herrschte unter den Menschen. Ich tanzte mit ihnen. Schlief unter den Stummen ohne Sprache, den Mund vollgestopft mit Brücken. Die Kraft meiner Arme ging in Koffern, trug ich die Angst. Es ist wahr, ich tauchte im großen Meer, verlor mein Haar dabei. Getragen von Glück, als das aussetzte, war ich unterwegs. Die Hoffnung dünn wie ein Blatt im Wald, ich rede von Bäumen, rede ich. Und kann den Weg nicht finden zu den Häusern aus Luft. Wirklich, ich lebe in Zeiten, wo die Unglücklichen nicht mehr weinen, wir einfach weiterschreiben. Überall die Finger am Abzug. Wer kann da noch freundlich bleiben? Was hilft es, wozu sind wir geworden am Ende der Eismeere? Wohin die Straßen führten? Zu meiner Zeit. Blau versagt so blau. Teutonische Hefen vor dem Flug flüssiges Viorin kontrollieren dein Hirn, Kontrolleure den schweißbärtige Salz auf Stoff, blüten weiß über Gewicht auf. Preis dein Gott, jag ihn die Landebahn hinauf, versperr dein Ohr, das Rechte. Das linke bloß dem Heulen der Bahn am Gleis hilft ja doch nicht, hilft ja doch nicht, hilft ja doch. Permanent Boden vereist, Landebahn, Starterlaubnis nicht erteilt. Nie warst du in Tel Aviv, nie am Meer so blau, versackt und hier alles weiß.
Wir müssen noch weitermachen, zwischendrin. Nur ein Verweis darauf, dass das Buch natürlich dort hinten gekauft werden kann. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen was anderes dabei vom Verlag. Ja, interessant wäre jetzt zum Schluss noch mal darauf einzugehen, wie sich alles übereinander schichtet bei dir. Also du findest ja nicht nur Geschichte, sondern auch Gegenwart. Und das scheint aber auch schon so ein archäologischer Versuch zu sein.
Würdest du die Frage nochmal paraphrasieren? Ich habe es nicht.
Jo. Also es geht einfach darum, dass dein Zugang, anders ausgedrückt, relativ demokratisch ist zu dem, was von ferne herkommt und auch von dem, was jetzt da ist. So. Das war jetzt die politikwissenschaftliche Version der eigentlich philosophischen Frage.
Die verstehe ich dann auch. Es gibt ein Wunder, dafür wiederum habe ich ein Wort, was ich wundervoll finde, von Daniel Kahn, einem großartigen jiddischen Sänger und Lyriker. Und der nennt das sein Programm, das, was er macht, Gegenwartsbewältigung. Und ich finde, in Gegenwartsbewältigung ist schon enthalten die sozusagen das Fortdauern der Geschichte, weil der Begriff so konnotiert ist und eben die Gegenwart, die bewältigt oder bearbeitet wird.
Und meinst also Bewältigung heißt quasi ein Anwachsen oder zumindest ein Beibehalten der Probleme. Also eigentlich heißt also Gegenwartsbewältigung, dass nichts je bewältigt werden kann.
Es geht um ein Aufzeigen. Ich versuche einfach nicht irgendwas wirklich zu beenden oder zu normalisieren oder zu bewältigen in diesem Sinne, sondern eher es zu bewältigen im Sinne, es zu fassen oder es an einen Punkt zu fassen, zu kriegen.
Sonst würden wir auch arbeitslos werden. Wa? Also das Schöne an der Sache ist, dass jedes Problem, wenn es bewältigt ist, mindestens ein, aber meistens auch drei neue Probleme zu bieten hat.
Ja, oder immer ein anderes Problem ist, wenn man es von unterschiedlichen Seiten angeht, auf jeden Fall.
Und meinst du, dass deine Existenz in der Jetztzeit auch aus verschiedenen Gründen, also auch aus deiner jüdischen Existenz her eben problematisch ist, obwohl die Frage schon sich laut der Grass-Diskussion der letzten Wochen einigermaßen erledigt hatte? Also ich wage sie fast gar nicht zu stellen, aber...
Ich war kaum darauf zu antworten, ehrlich gesagt.
Ja, ja.
Ich würde sagen, das, was dazu zu geben gibt, findet man vielleicht in dem Buch.
In diesem?
Ja, und in den nächsten, ja.
Ich meine, wir können es auch öffnen. Gibt es aus dem Publikum Fragen an Max? Aber ihr kennt euch eigentlich alle, oder? Irgendwas Unbewältigtes, was wir öffentlich klären können? Na, dann wollen wir es nicht weiter strapazieren. Und Max ist ja auch da, wir können das draußen klären. Und Bücher kaufen, bitte. Ganz wichtig.